Mein Plan ist heute, dass wir zusammen Psalm 29, 30 und 31 durchlesen und uns Gedanken machen, was es persönlich für unser Leben bedeutet, versuchen anzuwenden. Für uns Davids Erfahrung zu unserer Erfahrung auch zu machen. Gott ist dasselbe, gestern und heute und alle Tage, bis in alle Ewigkeit. Und es ist wunderbar, dieser Gott, den David erfahren hat, dass den auch wir erfahren dürfen. Im Psalm 29 heißt es ein Psalm von David. Und manche glauben, dass die Einleitung von Psalm 30 eigentlich zu Psalm 29 gehört. Na, die Verseinteilung wurde ja viel später getroffen, das war ja nicht in den Originalschriften und wissen eigentlich nicht immer genau, ob diese Titel, die wir hier haben, Einleitungen sind für den kommenden Psalm oder Kommentare sind für den Psalm, den wir gerade gelesen haben. Und manche glauben, dass die Einleitung zum Psalm 30 viel besser auf Psalm 29 passt. Ich wollte es nur gesagt haben. Psalm 30 heißt es ein Lied zur Einweihung des Hauses. So entweder des Hauses von David, seines persönlichen Hauses, das gebaut wurde, oder Einweihung des Bundeszeltes, das David aufstellen hat lassen und die Bundeslade dorthin überführen hat lassen nach Jerusalem. Der Tempel ist natürlich noch nicht gestanden. Aber es geht hier um Lobpreis. Eigentlich um den Lobpreis auch von Gottes Macht, von Gottes Wort. Gottes Wort, das Macht hat, das was bewirkt. Wenn Gott spricht, wenn es einen allmächtigen Gott gibt, wenn er spricht, dann passiert was, oder? Er sprach, es werde Licht und es war Licht. Und alles, was existiert, ist aus dem Nichts entstanden durch sein Wort. Sein Wort hat Schöpfungskraft und es hat Kraft in unserem Leben. Im Jesaja heißt es, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommen wird, sondern es wird es vollbringen, wozu es ausgesandt ist. Hebräerbrief sagt uns, dass das Wort Gottes schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, was durchdringt zwischen dem, was menschlich ist und geistlich ist in unserem Leben, was unterscheidet. Also Gottes Wort hat Kraft. Und David hat diesen Psalm wahrscheinlich geschrieben während eines Gewitters. Er verwendet hier dieses Bild von Donner und Blitz und diesem Gewittersturm als ein Bild für die Macht von Gottes Wort. Ihr könnt diesen Psalm mal lesen, wenn mal richtig ein Sturm ist und ein Gewittersturm ist. Genauso wie ihr Psalm 8 lesen könnt, mal nachts, wenn ihr in die Sterne oder zum Mond hochschaut, oder Psalm 19 bei einem Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Gebt dem Herrn, ihr Göttersöhne, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Kraft. Also preist den Herrn. Gebt dem Herrn Herrlichkeit und Kraft. Das heißt, dass wir ihm die Macht zuschreiben. Auch für unser Leben. Na, manche Menschen sind selbstgenügsam. Wir haben Sonntag ein bisschen drüber gesprochen, über selbstgerechte, selbstgenügsame Menschen. Denkt an diesen Pharisäer in Lukas 18, der in den Tempel gegangen ist und gesagt hat, ach, meine Übersetzung, jetzt bin ich nicht ein toller Kerl. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so schlecht bin wie diese anderen Menschen, wie dieser Zöllner hier zum Beispiel. Ich tue so viel Gutes. Und der Zöllner hat gesagt, Gott sei mir, dem Sünder gnädig, der war demütig. Manchmal können wir selbstgenügsam werden, aber Gott ladet uns ein, dem Herrn Herrlichkeit und Kraft zu geben. Gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens. Der Herr ist herrlich, sein Name ist herrlich. Name steht in der Bibel immer für Charakter. Wenn wir es auf Deutsch sagen würden, würden wir sagen, gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Charakters. Gott ist wunderbar. Preist den Herrn für das, wie er ist. Betet an den Herrn in heiliger Pracht. Es ist auch eine Art, wie wir Gott anbeten können, durch Heiligkeit. Das Wort heilig hat zwei Bedeutungen. Eine Bedeutung ist abgesondert, abgesondert sein von etwas, für etwas Bestimmtes. Die heiligen Geräte im Tempel zum Beispiel waren dafür abgesondert oder ausgesondert für den alleinigen Gebrauch im Tempel. Die durfte sonst niemand anrühren, keiner durfte seinen Frühstückstee trinken aus den heiligen Geräten. Die waren abgesondert von der Welt, von dem Gewöhnlichen sozusagen für Gott. Und das ist, was wir sind. Wir sind Heilige. Wir sind Werkzeuge, Gefäße, die Gott abgesondert hat für sich selbst. Von dieser Welt abgesondert für sich selbst, für seinen Gebrauch. Und dass er Lobpreis bekommt und dass wir ihn ehren mit unserem Leben. Andere Wort oder andere Bedeutung von heilig ist natürlich diese Bedeutung, die wir wahrscheinlich, und die wir zuerst denken würden, die uns mehr vertraut ist, heilig in dem Sinn von rein, von gut, von Heiligkeit. Moralischer, ethischer Reinheit. Betet an den Herrn in heiliger Pracht. Das ist was, was Gott gefällt. Und wir wissen, dass wir nicht aus eigener Kraft heilig werden können. Das ist was, was der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt. Das passiert, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben, dann verändert er uns. Die Leute, mit denen wir rumhängen, die prägen uns. In der Soziologie gibt es den Begriff von dem signifikanten Anderen. Das sind die Personen, die uns wichtig sind, die einen Einfluss haben in unserem Leben. Jesus will dieser signifikante Andere in unserem Leben sein. Im 2. Korintherbrief lernen wir, wenn wir ihn betrachten, auch in seinem Wort, wenn wir Gemeinschaft haben mit ihm, dann werden wir so verwandelt in sein Ebenbild. Gott möchte uns verändern. Es passiert, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Das prägt uns, das ändert uns. Und für manche Leute ist Heiligkeit oder Heiligsein irgend so was Langweiliges, so eine furchtbare Vorstellung. Oh, Heiliger, das sind die, die in grauen Kutten rumlaufen und nichts Gescheites essen und keine Schuhe anhaben und nicht schlafen und 10-mal beten am Tag. Aber heilig ist wunderbar eigentlich, das ist was Schönes, ist was Wunderbares. Heilig sein bedeutet Gott ähnlich sein, Jesus ähnlich sein. Und in diesem Wort heilig steckt das Wort Heil drinnen. Wenn wir Jesus anschauen im Neuen Testament, der war ein heiler Mensch. Durch und durch heil. Sündenlos. Der hatte nie einen Hass gegen irgendjemanden. Er hatte nie Unfrieden in seinem Herzen. Diese perfekte Beziehung mit dem Vater gehabt hat. Wenn Gott mit mir ist, wer kann gegen uns sein? Jesus hatte das perfekt, dieses Bewusstsein. Da war Liebe in seinem Herzen. Reinheit in seinem Herzen. Hat nie gelogen, musste nie irgendeine Lüge zudecken. So stressig irgendwo. Ich muss mich verstecken, ich muss anderen was vormachen. Nee, Jesus war heilig. Hatte nie ein schlechtes Gewissen. Das ist Lebensqualität. Das ist die Lebensqualität eines ewigen Lebens wirklich. Ewige Leben, das Jesus uns schenken möchte in Gemeinschaft mit Gott. Und wenn er uns dieses Leben schenkt, bekommen wir Anteil an Jesu Leben und damit gibt er uns auch Macht über die Sünde. Und wir können sündigen, wenn wir wirklich wollen, aber wir müssen nimmer, diese Macht ist gebrochen. Und wenn wir auf Jesus vertrauen und uns auf ihn ausrichten, verändert er uns und wir dürfen ihm immer ähnlicher werden, heiliger werden. Und das ist eine wunderbare, schöne, heile Sache. Und es freut Gott. Also bete den Herrn an in heiliger Pracht. Und dann haben wir dieses Bild. Die Stimme des Herrn ist über den Wassern. Der Gott der Herrlichkeit donnert. Der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ist gewaltig. Die Stimme des Herrn ist erhaben. Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern. Ja, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Er lässt sie hüpfen wie ein Kalb. Den Libanon und den Sirion wie einen jungen Büffel. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen.
Die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste. Der Herr erschüttert die Wüste Kades. Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe kreisen und lässt Zicklein vorzeitig gebären. Und in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Ich glaube hier ein Tempel seiner Schöpfung. Natürlich wissen wir im himmlischen Tempel, im Himmel rufen die Engel heilig, heilig, heilig. Das ist der Herr Gott, der Allmächtige. Die Schöpfung ruft ihm Herrlichkeit zu. Wir denken an Psalm 19, wo was Ähnliches ausgesagt wird. Also hier müsst ihr euch jetzt einen Sturm vorstellen. Ein Gewittersturm. Es donnert, es blitzt, der Blitz schlägt ein, spaltet Bäume, der Wind fährt daher, reißt Bäume um, bläst das Laub von den Bäumen, es donnert. Die Stimme des Herrn ist gewaltig. Ist interessant, ne? Als Jesus getauft wurde und der Vater zu Jesus sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Manche haben diese Stimme wie ein Donner gehört. Manche haben gesagt, es donnert. Oben auf dem Berg war, 10 Gebote empfangen hat, da Gemeinschaft mit Gott hatte, es hat gedonnert. Dieses Zeichen auch von Mächtigkeit. Ich weiß nicht, ob es irgendeine größere Kraft gibt in dieser Welt als diese Kraft eines Gewittersturms, eines mächtigen Sturms. Und der Psalmist verwendet dieses Bild aus Gottes Schöpfung, dieser Macht in der Schöpfung für die Macht von Gottes Wort. Stimme des Herrn zerbricht Zedern. Er lässt sogar die Berge hüpfen wie ein Kalb. Können wir uns vorstellen, Donner, der einschlägt, der widerhallt von diesen Bergen, vielleicht sogar einen Bergsturz auslöst, Steine, die herunterfallen. So ist Gottes Wort, so ist Gottes Stimme. Gottes Wort, das harte Herzen, die hart sind wie Stein, aufbrechen kann. Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen. Erinnert uns an Pfingsten vielleicht. Feuerflammen, die Kraft, das Wirken des Heiligen Geistes. Stimme des Herrn ist überall. Nein, in Bergen, hier sehen wir in der Wüste, in dem nächsten Vers. Oh Mann, wenn wir durch Wüstenzeiten gehen, ist wunderbar, wenn wir die Stimme des Herrn hören, dann wieder zu uns spricht. Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe kreisen und lässt Zicklein vorzeitig gebären. Stell dir vor, der Donnerblitz schlägt ein, die Hirschkühe kriegen so viel Schiss, Panik, dass sie sogar sich ihres Kindes entledigen da. Und in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Das Wort Gottes ist eine mächtige Sache. Das Evangelium. Botschaft von dem, was Jesus für uns getan hat. Ich glaube, wir müssen das nicht beschönigen oder verzieren. Wir müssen nicht irgendwo emotional auf die Tränendrüse drücken. Herzzerreißende Musik und irgendeine total traurige Geschichte erzählen und Leute irgendwie manipulieren, dass sie sich bekehren. Nee, wir müssen einfach bezeugen, was Jesus für uns getan hat. Jesus ist für deine Sünden gestorben, die dich von Gott trennen. Und hat am Kreuz deinen Platz eingenommen. Und ist wieder auferstanden. Und er bietet dir sein Leben an, als Geschenk im Austausch gegen deine Schuld. Da ist eine Kraft. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Da ist die Kraft Gottes zur Errettung. Jedem Gläubigen, den Juden und den Heiden. Ich schäme mich nicht, da ist eine Kraft drinnen. Kraft von Gottes Wort. Gottes Wort hat die Kraft zu verändern. Ich vertraue darauf, dass Gottes Wort und wir zusammenkommen, 1, 2, 3 Mal in der Woche, um Gottes Wort miteinander zu lesen und zu studieren, dass es unser Leben verändert. Ich vertraue nicht darauf, dass ich ein toller Seelsorger bin oder auf menschliche Weisheit und Psychologie und irgendwelche menschlichen Tricks, nicht? glaube an die Macht von Gottes Wort. Und meine Hoffnung ist, selbst wenn meine Worte nicht inspiriert sind, allein wenn ich Gottes Wort vorlese, dass es Herzen berührt und dass Gott es persönlich macht und dass es uns verändert. Das ist meine Hoffnung. Und das dürfen wir auch erwarten, wenn wir auf Gott hören. Der Herr thront auf der Wasserflut, der Herr thront als König ewig. Stell dich vor, dieser Regen, dieser starke Regen, so wenn ein Gewitter daherkommt oder nach dem Blitz und dem Donner, wenn es so richtig zu schütten anfängt. Ihr kennt es alle. Und es heißt hier, der Herr thront über dem Allen. Diese Dinge, die unser Leben durcheinander bringen können. Ich denke an das, was Jesus gesagt hat. Wer meine Worte hört und sie tut, der ist wie einer, der sein Leben, sein Lebenshaus auf einem Felsen gebaut hat. Und wenn diese Stürme und diese Überschwemmungen, der Regen daherkommt, dann wird es Bestand haben. Der Herr thront über all diesen Sachen, die uns vielleicht in unserem Leben so viel Schwierigkeiten bereiten oder uns auch manchmal Angst einjagen, diese Umstände. Der Herr thront als König ewig. Deswegen wollen wir ihn anbeten und für ihn leben. Für wen sonst? Er ist unser König, er ist der ewige Schöpfer. Er thront über seine ganzen Schöpfung. Er ist der richtige Platz für uns Geschöpfe, dass wir ihn anbeten und für ihn leben. Sonst verpassen wir echt den Sinn unseres Lebens. Der Herr möge Kraft geben seinem Volk. Der Herr möge sein Volk segnen mit Frieden. Ist das nicht wunderbar, dass diese Stimme, die Felsen zerreißen kann, sein Volk segnet? Das ist unser mächtiger Gott. Ich meine, wenn wir darüber nachdenken, das Vater unser, wenn wir sagen, Vater unser im Himmel, wow, der allmächtige Gott im Himmel, Schöpfer des Himmels und der Erde, dem nichts unmöglich ist, der alles kann, nicht zu ihm ausschauen kann und sagen kann, Papa, Abba, Vater, was soll mir noch passieren? Er thront über meinen Umständen. Herr möge Kraft geben seinem Volk. Wir können nicht aus eigener Kraft leben. Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat Jesus gesagt. Aber Paulus sagt uns in Philipper 4, Vers 13, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Der Herr möge sein Volk segnen mit Frieden. Da finde ich Frieden. Meiner Beziehung mit Gott. Und ich aufschaue zu ihm und sage, Papa im Himmel. Lasst eure Gebete mit Danksagung vor Gott kommen. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt. Selbst in Umständen, wo ich nicht ein- oder ausweise und nichts mehr verstehe. Wenn ich da aufschaue zu ihm und sage, Papa, sie ihm hinlegt, dann wird dieser Friede, der alles Verstehen übersteigt, unsere Herzen bewahren. In Christus Jesus. Wunderbar. Er ist ein Fels. Psalm 30. Ein Psalm, ein Lied zur Einweihung des Hauses von David. Wie gesagt, wir wissen nicht ganz genau, ob das wirklich die Einleitung von dem Psalm ist und was der Kontext genau ist, vielleicht wenn es die Einweihung seines Hauses war, beschreibt David hier eine schwierige Zeit, die er direkt davor hatte. Vom Inhalt her geht es eigentlich um eine schwere Zeit, dass David dem Tode nahe war, wahrscheinlich eine schwere Krankheit. Und der Herr hat ihn errettet davon. Also wir sehen in diesem Psalm einen Auf und Ab durch Höhen und Tiefen mit dem Herrn. Durch Höhen und Tiefen preist David den Herrn. Preist den Herrn alle Zeit. Sagt dem Herrn Dank alle Zeit, sagt uns das Wort Gottes. Ich will dich erheben, Herr, denn du hast mich emporgezogen und ließest meine Feinde sich nicht über mich freuen. David war ganz unten, und Gott hat ihn gerettet, sodass seine Feinde sich nicht über ihn freuen. Gott ist stärker als Davids Feinde. Gott ist stärker als deine Feinde. Und ich denke jetzt vor allem an geistliche Feinde, Teufel, Dämonen. Manche Christen haben so viel Angst davor. Nee, Gott ist stärker. Und er sagt uns im Korintherbrief, dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden, sondern wird in jeder Versuchung einen Ausweg, einen Ausgang bereiten. Du ließest meine Feinde sich nicht über mich freuen. Gott hat triumphiert über Sünde, den Teufel, Versuchung, über diese Welt. Gott ist der König, der über allem thront. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Müsstest mal zählen eigentlich, wie oft er hier sagt, dir, du, mein. Das ist ein sehr persönlicher Psalm. Das ist hier nicht abgehobene Theologie, wo einer irgendwo über Gott theoretisiert, auf irgendeiner Uni, der ihn noch nie erfahren hat. Das ist ein persönliches Gebet. Ganz persönlich. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Vielleicht geistlich geheilt. Vielleicht wirklich geheilt von einer schweren Krankheit. Scheint so. Vers 4. Herr, du hast meine Seele aus dem Scheol heraufgeholt, aus dem Totenreich. Also er war schon fast tot. Hast mich am Leben erhalten und bewahrt vor dem Hinabfahren zur Grube. Hebräischer Parallelismus hier, sagt dasselbe mit anderen Worten. Kurz am Tod vorbeigeschlittert, aber Gott hat ihn bewahrt. Könnte auch durchaus messianisch sein, ne? Obwohl es nirgendwo im Neuen Testament zitiert wird, dieser Vers als solches. Aber wir wissen, Jesus ist auferstanden aus den Toten. Und so, wir haben wirklich noch eine größere Perspektive. Der David beschreibt hier irgendeine Krankheitserfahrung, Tod vorbeigeschlittert. Wir haben eine ewige Perspektive, nicht nur eine zeitliche Perspektive, die der David hier erlebt hat, sondern eine ewige Perspektive. Wir wissen, wir werden auferstehen. Wir werden nicht im Grab bleiben. Wir sind für den Himmel bestimmt. Du hast mich am Leben erhalten und bewahrt. Gott wird uns ewig am Leben erhalten in seiner Gegenwart. Und Leben hier in dem Sinn, ewiges Leben ist Leben in Gemeinschaft mit Gott. Spielt dem Herrn, ihr seine Frommen, und preist zu seinem heiligen Gedenken. Seine Reaktion war, Gott hat was getan in seinem Leben und er hat Gott gepriesen dafür. Das soll auch unsere Reaktion sein. Es ist nicht selbstverständlich nehmen, dass wir sagen, danke, ich preise dich, du bist wunderbar. Denn einen Augenblick stehen wir in seinem Zorn, ein Leben lang in seiner Gunst. Am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen ist Jubel da. Ich zwar dachte in meiner Sorglosigkeit, niemals werde ich wanken. Herr, in deiner Gunst hattest du mich auf feste Berge gestellt. Du verbargst dein Angesicht, da wurde ich bestürzt. Das ist die Situation hier. Gott in seiner Gnade hatte den David auf einen festen Berg gestellt, auf festen Grund. Bestand, Heil, Gesundheit vielleicht auch. Es ging ihm wirklich gut. Und jetzt im Nachhinein erkennt er, das war Gottes Gunst. Aber in Vers 7 lesen wir, in seiner Sorglosigkeit hat er sich gedacht, oh, niemals werde ich wanken. So ein bisschen vielleicht Selbstgenügsamkeit reingekrochen, ein bisschen Überheblichkeit in sein Denken. Hey, ich bin ein Fels, niemals werde ich wanken. Mir kann niemand was anhaben. Vielleicht hat er sich gedacht, ich bin der Gesalbte des Herrn. Mir kann niemand was anhaben. Und anscheinend hat Gott ihm seine Schwachheit vor Augen geführt und vielleicht gezüchtigt dafür. Vielleicht war es durch eine Krankheit, wo er gemerkt hat, wie schwach er wirklich ist. Ich denke an Paulus, der einen Stachel im Fleisch hatte. Viele denken, das war eine Krankheit. Und er sagt, 3-mal habe ich den Herrn angerufen, dass er es wegnimmt, dass er ihn heilt. Und der Herr hat gesagt, meine Gnade genügt dir. Und Paulus sagt uns, dass diese Krankheit, diese Schwäche in seinem Leben einen Zweck hatte, nämlich den Zweck, dass er sich nicht überhebt, weil er so große Erkenntnis hatte und so große Gotteserfahrung, dass er nicht denkt, super Christ, wie dieser Pharisäer in Lukas 18, ich bin besser als die anderen, danke Herr, dass ich so gut bin. Und Gott hat seinen Weg in unserem Leben. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Gott hat seinen Weg im Leben eines Christen, uns demütig zu halten. Einen Weg, ich denke, es gibt keinen besseren Weg, als Lobpreis zu leiden, um demütig zu bleiben. Wenn immer du irgendwie denkst, hey, boah, das war jetzt toll und hat der Herr mich nicht gebraucht, dann fangst du ein Lied in der falschen Tonart an, spielst in der einen Tonart und singst in der anderen und blamierst dich völlig vor allen. Das ist halt dann demütig. Das wird schon öfter mal passieren, oder? Und Gott kann solche Dinge tun in unserem Leben. Wenn wir anfangen zu denken, boah, bin ich toll und hey, Gott segnet wegen mir. Vielleicht, weil oh, ich kann so toll predigen und und guck mal, da hat sich wer bekehrt oder so. Und als nächstes sagst du irgendeinen völligen Schrott, ohne nachzudenken. Und stotterst dahin, verlierst deinen Faden, was du überhaupt reden wolltest. Und kennt ihr das, so diesen völligen Blackout? Du willst irgendwas sagen und plötzlich ist dein Gehirn leer und du starrst die Leute an und sie starren dich an, so wie ein Reh auf der Straße, wenn es vom Fern nicht geblendet ist. Und dann sitzen wir da und starren einander an und ich werde immer röter im Gesicht. Gott hat seine Wege, uns zu demütigen. Dasselbe gibt im Berufsleben, wenn du denkst, oh, ich bin der Macher, ich kann so toll, mach so einen völligen Schnitzer. Und Gott zeigt dir deinen Platz. Das ist gut eigentlich. Es ist gut, wenn Gott uns demütig hält. Das ist nämlich die Haltung, in der wir empfangen können von ihm. Und der Paulus sagt, ich bin dankbar dafür. Ich danke dem Herrn, ich preise dem Herrn für meine Schwachheit. Ich will mich freuen darin sogar. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil er gemerkt hat, dass der Herr so viel mehr durch ihn tun kann, als er je aus eigener Kraft zustande gebracht hat, wenn er auf sich selbst vertraut. Und so diese Erfahrung, die David hier hat. Gott züchtigt ihn. Einen Augenblick stehen wir in seinem Zorn, aber ein Leben lang in seiner Gunst. Ich mag das, diesen Vergleich. Augenblick der Züchtigung, ein Leben lang Gottes Gunst, seine unverdiente Gnade. Am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen ist Jubel da. Oder du gehst betrübt ins Bett und machst mit einem Lobpreislied auf dem Herzen wieder auf. Ist auch Gottes Gnade. Geht es euch manchmal so, dass ihr voll Sorgen einschläft und am nächsten Morgen wacht ihr auf und hey, ein neuer Tag, die Sonne scheint. Hast wieder neuen Mut, das ist auch ein Geschenk von Gott. Und wir dürfen immer wissen, es gibt wieder einen neuen Tag. Auch für uns Christen ewig gesehen. Manchmal gehen wir durch schwierige Zeiten hier, durchs finstere Tal, wie der David im Psalm 23 sagt. Wenn ich auch wandere durch das Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Man sagt, ich bin unterwegs in das Haus des Herrn, lebenslang. Es gibt einen neuen Morgen. Du hast meine Seele aus dem Scheol, aus dem Totenreich heraufgeholt. Du hast mich am Leben erhalten und bewahrt. Es gibt für uns einen neuen Morgen. Der Tod ist für uns nicht das Letzte. Wir müssen uns nicht vor diesem Tal des Todesschattens fürchten. Wir können auf Gottes Beistand rechnen, seinen Trost, und wir können mit Freude in die Ewigkeit gehen. Es gibt einen neuen Morgen. Paulus hat gesagt, ich habe Lust abzuscheiden, denn bei ihm zu sein ist viel besser, als hier zu bleiben. Und wenn ich abwesend bin von hier, von meinem Leib, dann bin ich gegenwärtig beim Herrn und ich bin bedrängt. Das Leben ist für mich Christus, aber Sterben ist Gewinn. Das ist eine Perspektive, oder? Neuer Morgen nach der Nacht. Das ist ein Vers für dich, wenn du gerade durch eine schwierige Zeit gehst. Wir haben Hoffnung als Christen. Wird nicht ewig dauern. Es wird einen neuen Morgen geben, an dem die Sonne scheint. Der Herr verbarg sein Angesicht. Das heißt, David hatte so eine Wüstenzeit. Ist vielleicht krank geworden. Herr, wo bist du? Hat sich im Stich gelassen gefühlt, vielleicht sogar von Gott. Und dann rief er zu ihm. Da wird die richtige Haltung. Die demütige Haltung. Und zum Herrn flehte ich. Und sitze ein Gebet. Was für Gewinn bringt mein Blut, mein Hinabfahren in die Grube? Wird der Staub dich preisen? Wird er deine Treue verkünden? Er diskutiert da mit Gott in seinem Gebet. Sagt Gott, was bringt es dir sozusagen, wenn ich sterbe? Ich bin ein Lobpreiser. Wird der Staub dich preisen? Lass mich am Leben, damit ich dir noch mehr Lobpreis bringen kann, damit ich dich noch mehr ehren kann mit meinem Leben. Das ist ein gutes Gebet. David hatte seine Prioritäten richtig. Wie Paulus gesagt, das Leben ist für mich eine Sache Christus. Und ich will ihn ehren, ihm Ehre bringen, durch Leben oder durch Sterben. Aber das war sein Ziel. Höre, Herr, und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Meine Wehklage hast du mir in Reigen verwandelt. Jetzt schaut er zurück auf diese Zeit und Gott hat ihn geheilt, Gott hat ihn herausgeholt aus seinem Tal, was immer das genau war. Meine Wehklage hast du mir in Reigen verwandelt. Reigen war ein Tanz, also statt Klagen ist er am Tanzen. Mein Sacktuch, die Kluft der Trauernden damals, hast du gelöst und mit Freude mich umgürtet. Bildsprache hier, Trauergewand ausgezogen und den Gürtel der Freude umgeschnallt, damit meine Seele dich besinge und nicht schweige. Das war sein Herz. Solange ich am Leben bin, will ich dich preisen, will ich dich besingen, nicht schweigen. Herr, mein Gott, in Ewigkeit will ich dich preisen. Guter Vorsatz. Psalm 31, dem Chorleiter ein Psalm von David. Das ist ein Psalm, wo es rauf und runter geht. Höhen und Tiefen. Und auch schön, ein Psalm, wo wir wieder sehr schön sehen, wie Davids Gefühle sich verändern, während er in schwierigen Zeiten dem Herrn sein Herz ausschüttet. Einfach zu Gott kommt, mit ihm drüber redet, ihn preist, seine Perspektive, seinen Blickwinkel verändert, dass er nicht auf sich schaut und auf seine Umstände und auf die Feinde und oh, wie furchtbar was alles abgeht, sondern er kommt im Gebet zum Herrn und schüttet ihm ganz ehrlich sein Herz aus. So geht's mir. Wir müssen Gott nichts vormachen. Und er kommt aus dieser Zeit mit Gott gestärkt heraus und voll Freude und voll Lobpreis. Er fängt mit diesem Ausdruck seines Vertrauens an. Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich in deiner Gerechtigkeit. Nicht meine Gerechtigkeit, sondern deine, Gott. Ich habe es nicht verdient. Aber Herr, ich vertraue dir. Ich berge mich bei dir, ich laufe zu dir in meiner Not. Neige zu mir dein Ohr, hör mir zu, eilends errette mich. Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein unzugängliches Haus, mich zu retten. Also ein Fels, auf dem er sicher ist. Gerade im Kampf, ne? Der von oben kämpft, hat immer den Vorteil. Wenn du oben auf einem Felsen stehst und dich verteidigst, dann kannst du deine Feinde sehr wahrscheinlich zurückschlagen. Oder ein unzugängliches Haus, so eine Festung. Stellt euch irgend so eine Burgruine oder eine Burg vor, die auf so einer Bergspitze ist und überall geht steil runter. Herr, sei mir so ein Zufluchtsort, bei dem ich mich bergen kann, der mich beschützt, wo ich sicher bin. Denn mein Fels und meine Festung bist du und um deines Namens willen führe mich und leite mich. wieder nicht, weil ich so gut bin, nicht aus meinem Verdienst und ich habe verdient, sondern um deines Namens willen, um deines Charakters willen, Gottes. Führe mich und leite mich, weil du gut bist. Gott liebt es, seine Kinder zu segnen, einfach weil er gut ist. Und wenn Gott dich segnet in deinem Leben, ist es nicht wegen dem, was du tust, sondern wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Es ist Gesetzlichkeit, wenn wir denken, wir können Gottes Segen verdienen. Und manchmal denken wir so, oh, ich habe heute verschlafen, bin nicht zu meiner stillen Zeit gekommen, oh, Gott kann den Tag nicht segnen. Dann am nächsten Morgen lesen wir brav in der Bibel, was wir uns vorgenommen haben und wir denken, boah, jetzt erwarte ich mir einen Segen von Gott, weil ich war so brav. Gesetzlichkeit. Nicht mehr, wir anfangen zu denken, dass Gott uns wegen uns segnet. Nee, nee. Um deines Namens willen, weil du gut bist und barmherzig bist und du ein wunderbarer Vater bist. Führe mich und leite mich. Führe mich, wie ein Papa das Kind führt an seiner Hand und leite mich. Sprich hier vielleicht von einem Erwachsenen. Durch sein Wort leitet er uns. Zieh mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gelegt haben, denn du bist mein Schutz. Also offensichtlich eine Zeit, wo Leute versucht haben, David eine Falle zu stellen, ihn in die Pfanne zu hauen. Viele glauben, dass auch der Kontext für diesen Psalm die Zeit war, als sein eigener Sohn Absalom gegen ihn rebelliert hat und ihn vertrieben hat aus Jerusalem. Du bist mein Schutz. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Kommt euch der Satz bekannt vor? Wo haben wir den schon gehört? Genau, das war das letzte Wort Jesu vom Kreuz. Er hat diesen Psalm gebetet hier, diesen Vers. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Und das sollte uns ermutigen, oder? Und herausfordern. Dass selbst Jesus, das Menschgewordene, das Fleischgewordene Wort Gottes, das Wort Gottes, die Worte Gottes, zitiert und rezitiert und betet. Eine gute Sache, wenn wir Gottes Wort in unserem Herzen herumtragen. Dann können wir beten in Zeiten der Not, wenn wir es brauchen. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Jesus hat gesagt, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich gebe es aus freiem Willen als Lösegeld für viele. Er hat es befohlen. Deine Hand befehle ich meinen Geist, nachdem er den Preis für unsere Schuld bezahlt hat und gesagt hat, es ist vollbracht. Sehen wir wieder die Macht Gottes. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Stephanus hat das gebetet, hat gesagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, als er gesteinigt wurde. Hier sehen wir, wie David es betet. Sagt, in deine Hand befehle ich meinen Geist, dir vertraue ich mich an. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. Wieder David betet es für eine irdische Situation, wir können das in der ganzen ewigen Perspektive beten und dürfen sagen, du hast mich erlöst. Gott, du Gott der Treue. Ist nicht unglaublich, dass wir als erlöste Menschen hier sitzen dürfen? Als Menschen, die frei gekauft wurden, das ist, was Erlösung bedeutet. Frei gekauft von der Sklaverei der Sünde. Frei gekauft von dem Tod. Frei gekauft von dieser Welt für eine Beziehung mit Gott. Wir sind erlöste Menschen, das ist wunderbar. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. Gott ist treu und barmherzig. Das ist sein Charakter. Er steht zu seinem Wort, er wird immer Wort halten. Er wird uns nicht im Stich lassen. Ich hasse die, die sich an nichtigen Götzen halten, doch ich traue auf den Herrn. Jeder Mensch hat seinen Gott. Ein Mensch muss einen Gott haben. Ob er das so bezeichnet oder nicht. Aber das, was du an die erste Stelle in deinem Leben setzt, das, worum dein Leben sich dreht, das, wofür du alles andere geben würdest, das, was dir am wichtigsten ist, das ist ein Gott. dein Leben bestimmt. Und David sagt, ich hasse die, die sich an nichtige Götzen halten. An vergängliche Götzen, selbstgeschnitzte Dinge. Damals haben sie das wirklich wörtlich so gemacht. Sich irgend aus einem Stück Holz was geschnitzt, den Rest haben sie verheizt. Der Prophet Jeremia macht dich lustig drüber. Viele Menschen schnitzen sich ihre eigenen Götzen oder Götter. Aber David sagt auch, ich traue auf den Herrn. Ich mag das an David. David hatte auch keine Angst, allein zu stehen. Er sagt, ich wieder persönlich, ich traue auf den Herrn. Ich vertraue auf ihn allein. Ich vertraue nicht auf mein Bankkonto. Ich vertraue nicht auf meine Rentenversicherung. Ich vertraue nicht auf andere Menschen. Ich vertraue auf den Herrn. Nicht, dass diese Dinge schlecht sind. Aber wenn wir letztendlich auf diese Dinge vertrauen, es kann weise sein, eine Versicherung abzuschließen, aber wenn du darauf vertraust, dann schau dich nur um. Was passiert mit den Aktien gerade? Wenn die Banken und die Versicherungen pleite gehen. Es gibt keinen Fels außer dem Herrn. Ich will frohlocken und mich freuen über deine Gnade, dass du mein Elend angesehen, die Bedrängnisse meiner Seele erkannt hast. Wunderbar, oder? Gott kennt die Bedrängnisse in unserer Seele. Wenn wir uns bedrängt fühlen oder betrübt fühlen oder unruhig fühlen in unserem Herzen. Dass du mich nicht überliefert hast in die Hand des Feindes und meine Füße auf weitem Raum gestellt hast. Gott ist stärker als alle Feinde, haben das schon besprochen. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin in Bedrängnis. Sei ehrlich mit Gott, ich bin in Bedrängnis. So geht's gerade ab in meinem Leben. Wir dürfen ganz ehrlich sein, wenn wir zu Gott beten. Vor Gram verfällt mein Auge, meine Seele und mein Leib. Hat an Depressionen gelitten, würden wir heute sagen. War depressiv drauf. Denn in Kummer schwindet mein Leben dahin und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft wankt durch meine Schuld und es verfallen meine Gebeine. Er denkt jetzt an seine Schuld. Vielleicht an die Geschichte mit Bathseba und seinen Ehebruch, an seinen Mord, an Uriah, an Bathsebas Mann. Es verfallen meine Gebeine, Mann, wenn Schuld uns auffrisst. Hat schon viele Menschen kaputt gemacht. Selbst die, die sagen, oh, es gibt keine Sünde. Unser Gewissen sagt uns was anderes. Es gibt viele, die zugrunde gehen an ihre Schuld, an dem, was sie falsch gemacht haben. Vielleicht das Kind, das sie abgetrieben haben. Vielleicht den Kollegen, den sie übers Ohr gehauen haben. Vielleicht die Scheidung oder das Unrecht, wo wir versagt haben. Vielleicht durch einen Fehler sind andere verletzt worden oder haben andere verloren. Was können wir tun, wenn wir uns beladen fühlen von unserer Schuld, wenn wir uns verdammt fühlen? Und wir sind Sünder, wir fühlen uns nicht nur so, das ist Realität, wir sind verdammt durch unsere Schuld. Aber Gott ist Mensch geworden in Jesus. Und er hat unsere Schuld an unser Kreuz getragen, unseren Platz eingenommen, damit wir frei sein können davon. Das ist wunderbar. Wenn du Jesus eingeladen hast in dein Leben und dich ihm anvertraut hast, dann bist du wirklich reingewaschen worden. Selbst wenn eure Sünden so rot wie Karmesin sind, weiß wie Schnee, sind sie geworden, sagt Jesaja. Bist du umkleidet mit Jesu Gerechtigkeit. Deine ganze Lebensschuld ist vergeben. Ist kein psychologischer Trick irgendwie, dir irgendwas einzureden, dass du dich irgendwie besser fühlst. Oh, ist ja nicht so schlimm. Oder naja, Gott hat dir schon vergeben. Nee, das ist wirklich so. Jesus hat bezahlt. Er ist verprügelt worden. Er ist an ein Kreuz genagelt worden. Er war von Gott getrennt. Er hat die Konsequenz deiner Schuld für dich erlebt. Es ist gesühnt worden, es ist abgearbeitet worden, es ist beglichen worden, deine Schuld. Und die Bibel sagt uns, unsere Sünden sind, soweit der Osten vom Westen ist, von uns entfernt worden. Wenn du in Jesus bist, dann sieht Gott dich als perfekt, als hättest du Jesu Leben gelebt. Weil Jesus deinen Platz am Kreuz eingenommen hat und der Vater Jesus behandelt hat, als hätte er dein Leben gelebt. Jetzt kann er dich in Jesus behandeln, als hättest du sein Leben gelebt, und er sieht dich wirklich sündenlos, obwohl wir es praktisch noch nicht wirklich sind hier in diesem Leben. Aber als Christen, wir müssen nicht mehr festgekettet sein in der Vergangenheit, in irgendeinem Versagen. Es gibt so viele Menschen, die wirklich kaputt gehen, in der Klapse sitzen, Depressionen haben wegen dem, was sie falsch gemacht haben in der Vergangenheit. Und wisst ihr was, es bringt ihnen überhaupt nichts, wenn er sagt, es ist nicht so schlimm und es wird schon wieder gut und naja, andere machen es auch. Nee, wir brauchen Vergebung. Aber Jesus hat uns das gebracht, und wenn du Jesus hast, dann ist es vollbracht. Er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht, es ist völlig beglichen, du bist frei. Der Weg zu Gott ist frei. Und es ist wunderbar. Wir dürfen frei sein. Wir dürfen in Freiheit leben mit unserem Gott, in Beziehung mit ihm. Und Gott sagt sogar, er wird diese Jahre, die der Fresser aufgefressen hat, die Heuschrecke aufgefressen hat, wird er zurückerstatten. In Römer 8 sagt er, dass er alle Dinge zum Guten mitwirken wird, für die, die Gott lieben. Sogar diesen Schrott, er wird den Schrott nehmen aus unserer Vergangenheit, und er wird das machen, was die Alchemisten versucht haben und nie geschafft haben. Er wird unser Schrott zu Gold machen. All dein Versagen, all deine Fehler, all das, was dir leid tut, er hat es nicht nur bezahlt, dass es vergeben ist und vergessen ist in Gottes Augen, sondern wird es auch gebrauchen zum Guten in deinem Leben. Um dich Jesus ähnlicher zu machen. Römer 8, Vers 29, das ist sein Masterplan, um dich heil zu machen. Paulus spricht davon, dass er uns tröstet, damit wir andere trösten können, wenn sie durch eine schwere Zeit gehen. Gott wird diese Dinge gebrauchen, dein eigenes Versagen, um besserer Seelsorger zu sein für andere Menschen. Die meisten Menschen, die einen Seelsorgedienst haben an Ehepaaren, sind selber gescheitert in ihren Ehen oder fast gescheitert. Und nur durch ein Wunder hat Gott es gerettet. Und ich meine, das sind die Leute. Ich denke an diese Selbsthilfegruppen für Frauen, die abgetrieben haben. Du kannst mir sowas erzählen. Und ich denke mir, ja, es ist furchtbar und mein Herz tut mir weh für dich, aber ich kann es nicht wirklich verstehen, was du durchgemacht hast. Aber es gibt keinen besseren Seelsorger, als wenn jemand sagen kann, das habe ich auch erlebt, ich weiß, wie es dir geht. Und Gott hat verheißen, dass er all diese Dinge, all das, was uns leid tut, gebrauchen wird in unserem Leben zum Guten. Und da können wir Frieden finden. Und Freiheit und Ruhe finden. Es ist wunderbar. Vers 12, von allen meinen Bedrängern bin ich zum Hohn geworden. Seine Kraft ist gewankt durch seine Schuld. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Konsequenz von Sünde ist immer Zerstörung und negativ. Und oft rennen wir mit Narben herum in unserem Leben, ja, obwohl sie vergeben ist und vergessen ist und Gott am Heilen ist. Aber Sünde zerstört immer. Sünde ist wie Gift, ne? Das süß schmeckt, anfangs wenn wir es trinken, aber am Ende zerstört es uns und macht kaputt, und viele glauben das nicht. Aber Gott sei Dank, Gott kann vergeben und er kann heilen. Auch in dieser Situation vor meinen Bedrängern bin ich zum Hohn geworden, der mich ausgelacht. Auch meinen Nachbarn gar sehr. Es tut besonders weh, wenn die uns am nächsten sind, auslachen. Und zum Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Straße sehen, fliehen vor mir. Vielleicht hat er eine ansteckende Krankheit, wer weiß. In Vergessenheit bin ich geraten, aus dem Herzen fort, wie ein Toter, bin wie ein verloren gegangenes Gefäß. Denn ich höre das Tuscheln vieler Schrecken ringsum, indem sie sich miteinander gegen mich zusammentun, sinnen sie darauf, mir das Leben zu nehmen. Also Leute verleumden ihn, Leute machen Verschwörungen gegen ihn. Er war der König, stark war, jetzt ist er schwach. Ah, dem Schwachen kann man am besten das Hackel ins Kreuz hauen. Leider Gottes ist es oft so, den Schwachen fressen die Hunde. Wenn die Leute sehen, du bist schwach, dann sehen sie ihre Chance, auf deine Kosten stark zu werden oder groß zu werden oder erfolgreich zu werden. Das ist hier abgegangen, in Davids Leben. Also wahrscheinlich körperliche Not und seelische Not und sozial war er ausgestoßen und verfolgt, hat sich einsam gefühlt. Leute haben Mordanschläge ersonnen. Vers 15, ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sage, du bist mein Gott. Nicht irgendein Götze, sondern du bist mein Gott wieder persönlich. In deiner Hand sind meine Zeiten. Das Lied kennt er wahrscheinlich auch. Mein Leben ist in deiner Hand, auf gut Deutsch. Nicht in der Hand des Feindes, in deiner Hand. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Hilf mir in deiner Gnade, wieder unverdiente Gunst. Hilf mir nicht wegen mir, sondern wegen dir, Gott, weil du gnädig bist. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich habe dich angerufen. Mögen zu Schanden werden die Gottlosen, die ohne dich leben, verstummen im Scheol, im Totenreich. Mögen die sterben, nicht ich. Lass schweigen die Lügenlippen, die in Hochmut und Verachtung freches Reden gegen den Gerechten. Also ist verleumdet worden. Wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die sich bei dir bergen vor den Menschen. Du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts, Schutz deiner Gegenwart. Nur die Gegenwart Gottes ist ein Schutz für unsere Seelen, für unsere Herzen. Frieden mitten im Sturm, wir haben das gesungen, oder? Du bist das Auge im Sturm, du bist ein starker Turm. Du verbirgst im Schutz deines Angesichts vor den Verschwörungen der Menschen. Du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Gepriesen sei der Herr, denn wunderbar hat er seine Gnade an mir erwiesen in einer befestigten Stadt oder in Zeit der Bedrängnis, übersetzen andere. Aber Gott hat ihn gerettet. Ich zwar dachte in meiner Bestürzung, ich bin weggenommen aus deinen Augen. Und wie oft sagt uns der Feind es, wie gerne verdammt er uns, oder? Hey, Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben, du bist zu weit gegangen, es ist aus, Gott ist fertig mit dir, der liebt dich nimmer, der will dich nimmer gebrauchen. Ich zwar dachte in meiner Bestürzung, ich bin weggenommen aus deinen Augen, Gott will nichts mehr mit mir zu tun haben, doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Gott ist uns nie zu fern, er hört. Und als Reaktion sagt David, liebe den Herrn, alle seine Frommen. Wenn wir Gott sehen, wie er wirklich ist, dann müssen wir ihn lieb haben. Er ist die liebenswerteste Person im ganzen Universum, oder? Er ist wunderbar, er ist treu, er ist liebevoll, er ist so geduldig, so barmherzig mit uns. Die Treuen behütet der Herr, doch er vergilt reichlich dem, der anmaßend handelt. Wieder Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen, gibt er Gnade. Gott behütet seine Kinder, aber er steht dem entgegen, der stolz ist gegen ihn und der anmaßend handelt. Und als Anwendung auch für uns, David ermutigt uns und sein Volk hier, sagt, seid stark, neue Herz fasse Mut, alle, die auf den Herrn harrt. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, harren bedeutet ein aktives Warten auf den Herrn, ein Erwarten von Gottes Treue, ein Warten im Vertrauen auf ihn. In schwierigen Umständen schaue ich nicht auf meine Umstände, nicht auf mich selbst, versuche nicht die Dinge in meine eigene Hand zu nehmen, sondern ich harre auf ihn, ich vertraue auf ihn. Und da ist unser Mut, Und da kommt unsere Kraft her. Und Gott ermutigt uns, mutig zu sein. Seid mutig. Wir Christen müssen mutig sein. Seid stark und euer Herz fasse Mut, alle, die auf den Herrn harrt. Da kommt unser Mut her. Das ist unsere Beziehung mit dem Herrn. Das ist die Gemeinschaft mit ihm und weil wir ihn kennen. Weil wir wissen, er wird uns nicht fallen lassen und er ist absolut treu und er liebt uns unendlich, leidenschaftlich, bedingungslos. Mögen wir darin Frieden finden und ermutigt sein und rausgehen und mutig von ihm reden, mutig zu ihm stehen in unserem Alltag. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das, wie du bist, für deine unendliche Treue. Und Herr, dass wir das auch bezeugen können in unserem Leben, was David hier erlebt. Keins deiner Kinder war je allein in der schwierigen Zeit. Und wir werden nicht allein sein in der Stunde unseres Todes, sondern du bist da. Und wir können mutig sein, Herr, in unseren Herausforderungen, wenn du mit uns bist. Und wir können mit deiner Gunst und deiner Vergebung und deiner Gnade rechnen, das ist so wunderbar. Halt uns nahe bei dir, Herr, und form uns durch die Gemeinschaft mit dir, dass wir immer mehr heilig werden, heil werden auch und ein Lobpreis sind für dich und dass unser Leben dir Ehre bringt. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.